Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Sinan Krieger und ich sitze heute mit einem Gast, den ihr euch wieder mal gewünscht habt. Herzlich willkommen, Frank Pöpsel. Hi Frank.
Hallo Sinan.
So, Leute, ihr habt ihn euch gewünscht, denn eigentlich, Frank, du hast dich ja hochgearbeitet. Du warst ja Urlaubsvertretung in Mario. aber die Ausgaben und das neue Format hier stimmt was nicht. Die kamen so gut an und ihr habt es euch hundertfach gewünscht, dass wir jetzt dann gesagt haben, dann machen wir es halt häufiger. Und du hast wieder spannende Themen mitgebracht.
Ja, ich hoffe. Die Erwartungen sind ja hoch.
Aber erst möchte ich dir so ein bisschen auf den Zahn führen, als Koryphäe des Wirtschaftsjournalismus. Und ich möchte mit dir der Frage nachgehen, wie gut war Robert Habeck eigentlich wirklich? Er hat ja jetzt sein Bundestagsmandat auch mit Pauken und Trompeten niedergelegt, hat ein ganz rührseliges Interview auch der Taz gegeben und jetzt fragt sich die ganze Nation oder die, ich würde mal eher sagen, die Nation ist ja gespalten. Die einen sagen, endlich ist er weg, der vielleicht schlechteste Wirtschaftsminister aller Zeiten und die anderen, die vermissen ihn jetzt schon. Und da bin ich mal in die Recherche gegangen und habe ihn mal verglichen mit den anderen Wirtschaftsministern, die wir so hatten. Ich muss sagen, ich hatte nur saubere Daten bis 1990.
Okay.
So. Seit 1990 hatten wir 12 Wirtschaftsminister. Ich könnte jetzt ganz gemein sein und dich fragen, wer das alles war, aber.
Ich könnte dir nur sagen, lange Zeit war es ja so, dass Wirtschaftsminister irgendwie was von Wirtschaft verstehen mussten. Das heißt, die kamen, hatten wir ein Studium in dieser Art und Weise. Aber irgendwann hat sich das dann, ich glaube, es war der erste, war ein FDP-Minister sogar, der es nicht mehr hatte.
Ich lese mal kurz die Namen vor, der Vollständigkeit halber, seit 1990. Jürgen Möllemann, Günter Rexroth, Werner Müller, Wolfgang Clement, Michael Gloß, Karl Theodor zu Guttenberg, Rainer Brüderle, Philipp Rösler, Sigmar Gabriel, Brigitte Zypris, Peter Altmaier, Robert Habeck. Mhm. Und ich kann sagen, einer von diesen Leuten wird auch nächsten Monat im Lockerroom Talk sein.
Okay.
Es ist nicht Robert Habeck.
Keine Ahnung.
Du weißt es nicht, ne? Nee, einer ist dabei. Er wird gleich auch noch Thema. Okay. Ich werde es nicht verraten. Dann habe ich mir angeschaut, okay, wie waren die Amtszeiten? Also in welchem Quartal, in welchem Jahr haben sie ihr Ministeramt begonnen? Wann sind sie ausgetreten? Dann habe ich die Quartale gezählt, habe dann gezählt, wie viele Quartale davon waren mit Negativwachstum, mit BIP Negativwachstum. Wer ist dort auf Platz 1?
Also, Habeck.
Richtig, aber man muss sagen, er teilt sich den Platz mit Peter Altmaier, Werner Müller, Günter Rexroth und Jürgen Möllemann. Alle hatten 6 negative Quartale in ihrer Amtszeit. Dann habe ich geschaut, wie war das Wachstum insgesamt über die gesamte Amtsperiode in Deutschland? Wer ist dort auf dem letzten Platz?
Wahrscheinlich auch.
Robert Habeck, ja. Richtig. Während seiner Amtszeit vom 2021 Q4 bis 2025 Q1 lag das Wachstum in Deutschland bei 0,09%. Das bedeutet, selbst Karl Theodor zu Guttenberg, der nur 3 Quartale im Amt war, lag mit 1,64% Wachstum in Deutschland deutlich über ihm. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja ein bisschen verfälscht, wir müssen das ja runterrechnen auf das Quartalswachstum. Der eine war länger, der andere war kürzer. Das habe ich auch gemacht. Wer ist denn dort auf dem letzten Platz?
Robert
Habeck, richtig. Mit 0,007% Wachstum pro Quartal. Also eigentlich ein Nullwachstum. Jetzt könnte man ja sagen, und da ist meine Frage an dich, glaubst du jetzt, sollte man ihn zum Schuldigen machen, weil die Wirtschaft so schlecht lief? Oder muss man ihn bemitleiden, weil er in einer Phase kam, wo es der Wirtschaft so schlecht ging?
Ich glaube beides nicht, aber ich nehme ihn jetzt mal einfach in Schutz, weil welche Befugnisse hat der Wirtschaftsminister eigentlich noch? Also er war ja relativ laut als Wirtschaftsminister, wenn ich das jetzt mal mit einem Altmaier vergleiche, den hat man irgendwie gar nicht gehört, aber tatsächlich sind die Befugnisse relativ überschaubar, sodass sein Einfluss auf die Wirtschaft relativ überschaubar ist und genauso wie der Finanzminister nicht der allein Schuldige für die Finanzen ist, ist der Wirtschaftsminister wahrscheinlich noch weniger der Schuldige für die Wirtschaft. Was im Allgemeinen gilt, aber natürlich möchte ich Robert Habeck im Besonderen nicht exkulpieren.
Ich bin noch einen Schritt weiter gegangen, weil man könnte natürlich sagen, und so ein bisschen hast du es auch angedeutet, ja okay, man muss es ja auch in Relation setzen. Deshalb habe ich mir angesehen, wie es denn in der EU während dieser Amtsphasen lief. Die EU ist der wichtigste Handelspartner von Deutschland, deshalb, ich habe es jetzt mal auf die EU beschränkt. Da gibt es Daten seit 1995, deshalb sind Günter Rexroth und Jürgen Möllemann raus. Aber die anderen sind noch alle in der Verlosung mit drin. Und dort habe ich mir angeschaut, okay, wie war das BIP-Wachstum während der Amtszeit von Wirtschaftsminister XY in der Zeit und wie war das Wirtschaftswachstum der EU in der Zeit? Und dort zeigt sich, es gibt einen Minister, der deutlich, deutlich, deutlich schlechter war, wo die Differenz zwischen Wachstum Deutschland und Wachstum EU am größten war. Und das war?
Ich würde mal sagen, es müsste einer gewesen sein, der Anfang der 2000er Minister war, weil Anfang der 2000er die EU-Staaten ziemlich stark gewachsen sind. Deutschland war der kranke Mann Europas. Schröder hat die Agenda gemacht. Also insofern, wer da jetzt genau Wirtschaftsminister ist, habe ich im Moment nicht im Plan, aber es müsste so um 2002 sowas rum gewesen sein.
Das ist richtig gut.
Danke.
Werner Müller war zwischen 1998 und 2002 Wirtschaftsminister und danach Wolfgang Clement. Und die tatsächlich haben schlechtere Wachstumsraten als die EU geliefert. Die Differenz bei Werner Müller waren minus 2,84 Prozentpunkte. Und bei Wolfgang Clement waren minus 3,14 Prozentpunkte. Robert Habeck toppt das aber noch.
Aber die wurden ja gerade geholt. Schröder hat sie ja gerade geholt, weil er Leute aus der Wirtschaft wollte, weil er die Misere gesehen hat, weil er das Problem aus der Vergangenheit mitgenommen hat und jetzt lösen wollte. Und jetzt für Werner Müller würde ich tatsächlich auch ein bisschen die Hand ins Feuer legen. Ich habe ihn mehrfach kennengelernt und es war ein sehr, sehr, sehr klarer und auch bescheidener Mensch. Also wirklich ein netter Mann.
Man muss auch sagen, er war 15 Quartale, also Werner Müller im Amt. Und während dieser Zeit ist Deutschland um 7,22% gewachsen. Das sind jetzt Raten, von denen wir träumen. Die EU ist in dieser Zeit halt um 10% gewachsen. Ja. Also wir meckern hier auf hohem Niveau. Bei Robert Habeck ist es tatsächlich so, Deutschland fast gar nicht gewachsen, die EU in seinem Zeitrahmen um 4,27% gewachsen. Also er hat die größte Negativdifferenz im Vergleich zur EU von allen Ministern.
Ja, das war die Zeit nach 2000. Mit dem Euro gingen in den südlichen Ländern der EU gingen die Inflationsraten stark zurück und damit die Zinsen stark zurück. Und das hat dann in Spanien, Italien, Griechenland und so weiter ja einen gigantischen Bauboom entfacht. Und so ist die Wirtschaft dann da total ins Laufen gekommen. Und dem konnte Deutschland damals nicht hinterherkommen. Und es war dann natürlich auch, am Ende hat auch das so ein bisschen zur Finanzkrise geführt.
Ja, also es ist wirklich so, Jahrtausendwende, da ging es in Europa echt gut ab. Letzte lustige Anekdote noch dazu. Es gab insgesamt nur vier Minister, die besser abgeschnitten sind als die EU. Wer ist denn der beste Minister laut diesen Zahlen? Er ist auch der einzige Minister, unter dem es kein Negativwachstum gab, in keinem Quartal.
Oh, was war eine gute Zeit? Wo war das Wachstum? Ich schätze mal, nach der Finanzkrise könnte so eine Zeit gewesen sein.
Stimmt.
Also ich sag mal irgendwie, weil gut, dann war man ja am Boden und dann konntest du ja nur gutes Wachstum machen. Die haben riesen Finanzpakete gemacht, die EZB hat whatever it takes gemacht und da müsste so 2009, 2010 so eine Zeit gewesen sein.
Perfekt. Es ist Q4 2009 bis Q2 2011, Rainer Brüderle.
Also wenn du mal Günther Jauch bist, rufst mich an.
Ja, 100%. Und das sage ich jetzt nicht, wer es ist. Auf Platz 2, wer dort am besten abgeschnitten hat, der ist im Talk.
Okay, wäre spannend.
Das ist zum Thema, wie gut war Robert Habeck wirklich. Ich weiß, es ist natürlich sehr vereinfacht, aber ich fand die Zahlenspielerei ganz lustig.
Komm, wir springen jetzt mal. Wir wollten ja eigentlich jetzt ein anderes Thema machen, aber ich finde, es passt so gut. Da ziehe ich jetzt mal mein Thema vor. Weil es eigentlich zeigt, also die Wirtschaftsminister, die können vielleicht gar nicht mehr so viel dafür. Ein Einzelner, in der Summe natürlich schon. Deutschland ist inzwischen so verbürokratisiert, dass man sich gar nicht mehr aufregt so richtig über die Bürokratie. Und ich habe da jetzt ein Beispiel mitgebracht und habe da mal ein bisschen was dazu
ausgesprochen.
Also du kannst dich noch erinnern, vor ein paar Wochen hat die Bild eine Meldung gebracht: Arbeitsagentur vermittelt kaum noch Job, lohnt sich die Megabehörde mit 100.000 Mitarbeitern überhaupt noch? So, gute Frage, nachvollziehbare Frage. Und ich will mal gleich sagen, es lohnt sich überhaupt gar nicht mehr.
Okay.
Und es ist auch der Wahnsinn, dass sich keiner drüber aufregt. Und ich habe mal ganz weit in die Tiefe recherchiert. Ich habe mich erstmals gefragt, wir haben also Bundesagentur für Arbeit, also welches Ziel hat die Bundesagentur für Arbeit überhaupt? Also könnte es sein, dass vielleicht gar nicht Arbeit vermitteln soll, sondern ein anderes Ziel hat, dann wäre sie exkulpiert. Nein, also tatsächlich, die Gründung war 1952, damals hieß es noch Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, und tatsächlich war das Ziel Bundesanstalt hat dahin zu wirken, dass Arbeitslosigkeit und Mangel an Arbeitskräften vermieden und behoben werden. Gut. 2004, auch unter Schröder dann, wurde es dann umbenannt in Bundesagentur für Arbeit, und im Grunde hat die den gleichen Zweck. Und man muss im Grunde wenig rechnen können oder gar nicht rechnen. Deswegen wundert mich, warum da nicht ein Riesenaufstand ist, solche Behörden. Und das ist wahrscheinlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, was wir hier sehen. Also wir haben die Bundesanstalt für Arbeit hat heute 101.000 Vollzeitstellen. 2015 hat es noch 96.300 Vollzeitstellen.
Okay.
Also sind um 5.000 gewachsen. Die Personalkosten, warum die dann so stark wachsen, frage ich mich auch, sind von 3,9 Milliarden auf 5,5 Milliarden Euro.
Im selben Zeitraum?
Im selben Zeitraum.
Okay.
Und jetzt mal, schätz mal, mach mal nur eine grobe Schätzung. Wie viele Arbeitslose im Jahr vermittelt die Bundesagentur für Arbeit? Also ich kann dir ein bisschen helfen.
Okay. Was,
schätz mal, wie viele Arbeitslose gibt's überhaupt?
Weiß ich, 7 Millionen?
Oh, das ist sehr viel. 2,8 Millionen.
Okay, okay.
Also 2,8 Millionen Arbeitslose haben wir zurzeit.
Okay.
6% Arbeitslosenquote. Also jetzt reine Schätzung, ich hätte es auch nicht gewusst. Wie viel Arbeitslose vermittelt die im Jahr?
Okay, wenn wir 2,8 Millionen Arbeitslose haben, ich hoffe mindestens 600.000.
Ja, das wäre irgendwie normal.
Mindestens,
das wäre so was man sich vorstellen könnte. Die Bundesagentur für Arbeit mit 100.000 Mitarbeitern und einem Etat von über 5 Milliarden vermittelt pro Jahr rund 85.000 Arbeitslose. 85.000 von 2,8 Millionen.
85.000, einmal die Allianz Arena.
Genau.
Also 100.000 Angestellte?
Ja.
Vermitteln 85.000 Arbeitslose.
Genau.
Okay.
Ja, nur jetzt hast du natürlich einen ganz großen Fehler gemacht, weil die 100.000 Angestellten, die vermitteln ja gar nicht Arbeitslose. Ich weiß zwar nicht genau, was die machen, aber es gibt tatsächlich nur knapp 14.000 Vollzeitstellen, umgerechnet Vollzeitstellen, von Arbeitsvermittlern.
Also 14% der Belegschaft vermitteln wirklich nur Arbeit?
Ja, die sind Arbeitsvermittler. Okay. 2015 waren es übrigens noch knapp 20.000.
Ach, das sinkt.
Das sinkt. Also obwohl der Etat steigt von 3,9 auf 5,5 Milliarden, geht die Anzahl der Vollzeitstellen für Arbeitsvermittlung von knapp 20.000 auf knapp 14.000 zurück. Also um 30%. So, und wie komme ich jetzt auf meine rund 85.000 Leute, die vermitteln, diese Arbeitsvermittler? Nämlich, ich komme darauf, dass das war eine Anfrage der AfD an die Bundesregierung, und die Antwort war, dass im Moment im Schnitt pro Vermittler nur noch 6 erfolgreiche Vermittlungen im Jahr erfolgen. Also 6 pro Jahr, und jetzt eine ganz einfache Rechnung, 14.000 Vollzeitstellen mal 10, 60, 6 mal 4 ist 24, 84 habe ich aufgerundet auf 85.000. 2015, also 6 pro Jahr. 2015 haben sie noch 15 pro Jahr vermittelt.
Hm.
So, woran das liegt, darüber kann man jetzt nur rätseln. Also entweder wollen die Arbeitslosen nicht mehr arbeiten oder die Arbeitslosen sind so schlecht qualifiziert oder die Arbeitsvermittler wollen nicht mehr arbeiten oder alles hat was mit dem zu
tun. Also ein Vermittler im Schnitt alle 2 Monate vermittelt er mal einen.
Genau. So, jetzt habe ich mir die Mühe gemacht, mal reinbezogen, also bezogen, ja, diese Behörde, das muss man auch wissen, die Behörde, die eigentlich ja mal gegründet war, um Arbeitslosen Geld auszubezahlen und Arbeitslose zu vermitteln, die ist heute offensichtlich im Wesentlichen damit ausgelastet, Bürgergeld auszuzahlen. Da frage ich mich jetzt so ganz simpel, also ist doch eh wurscht. Kannst du doch einfach das Bürgergeld den Banken geben und dann kann es jeder einmal im Monat abheben.
Dafür
oder so.
Braucht man nicht 100.000.
100.000 und mit einer Andrea Nahles, eben ehemalige Bundesarbeitsministerin, als Chefin hoch unqualifiziert. Egal. Also ich habe jetzt mal mir nochmal eine weitere Verrechnung gemacht. Also, dass man jetzt keine 100.000 Leute braucht, um 85.000 Leute zu vermitteln, ist klar. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass das mit dem Bürgergeld viel komplizierter ist, als ich mir das vorgestellt habe und dass ich denen ganz Unrecht tue. Und ich betrachte jetzt mal wirklich nur die Arbeitsvermittler. Also nur die 14.000. Okay. Wenn die 14.000 Arbeitsvermittler, wenn die 85.000 Leute vermitteln, beziehungsweise einer 6 Leute, lohnt sich das dann noch oder sollte man die Arbeitsvermittler eigentlich am besten ganz abschaffen?
Okay.
So.
Ich ahne Böses.
Ja, ja. Also, was glaubst du, verdient ein Arbeitsvermittler?
Brutto?
Ja.
Oh, Beamter.
Ist nicht Beamter, ist öffentlicher Dienst.
Okay, ich 4.200 Euro.
Ja, zum Einstieg sind 4,2 und ich glaube, es gibt bis auf 5,5 oder sowas hoch. Ich habe jetzt bei 10 Jahren Betriebszugehörigkeit sind es 4.962, also knapp 5.000.
Okay, ja.
Und dazu gibt es dann noch 80% eines Gehaltsjahres Sonderzahlung.
Okay.
Genau. Also habe ich diese 63,5, komme ich dann da drauf.
Jahresgehalt.
Jahresgehalt. So, dann direkt zuzuordnen, dem Arbeitsvermittler ist natürlich noch sein Teamleiter. Mhm. Und auf der Website sagt, zwischen 15 und 25 Leute hat ein Teamleiter unter sich. Also habe ich jetzt mal 20 genommen, ein 1/20 des Teamleiters Gehalt, kommen nochmal 4.000 Euro drauf. Bin ich bei 67,5. So, dann gibt es natürlich noch Sozialnebenkosten. Auch die haben Arbeitslosenversicherung zu zahlen, Krankenversicherung, Pflege und so weiter. Sind 14.400. Dann gibt es noch einen besonderen Zuschuss zur Altersvorsorge im öffentlichen Dienst. Der ist 3.700. Dann hast du dieses übliche Büro, HR, IT, Weiterbildung, Dienstreisen und so weiter. Das sind auch nochmal 11.000. Das hat mir der ChatGPT gesagt. Die anderen konnte man alle nachgucken. Der hat die so geschätzt. Also komme ich auf Personalvollkosten beim Bruttogehalt von 63,5 auf 96,6.
Ja, das klingt realistisch.
Was normal ist, ja. Weil das sind die normalen Nebenkosten. Genau. So, also der Arbeitsvermittler kostet mich 96.600 Euro im Jahr.
Okay.
So, jetzt haben wir gesagt, er vermittelt 6 Arbeitslose im Jahr. Dann habe ich nachgeschaut, wie hoch ist das durchschnittliche Arbeitslosengeld im Jahr? Das durchschnittliche Arbeitslosengeld ist bei 2.090 Euro.
Okay.
Und das ist es aber brutto. Also
im Monat.
Im Monat, ja. Brutto im Monat. Ja. Netto sind es 1.100 irgendwas, aber da kommt dann quasi das Arbeitsamt übernimmt quasi die gesamte Rentenversicherung, die gesamte Krankenversicherung und so komme ich dann so von 1.100 netto auf 1.200 brutto, okay. Also was es das Arbeitsamt kostet. Also diese, ja, Kosten wird sich das Arbeitsamt, erspart es sich, wenn derjenige nicht mehr arbeitslos ist. Also, und dann habe ich unterstellt, dass der natürlich jetzt, wenn der 6 Leute vermittelt, dass der nicht alle 6 am 1. Januar vermittelt. Also einen habe ich gesagt am 1. Januar, einen am 2. Januar, einen am 2. März und dann so alle 6 Monate. Und so komme ich drauf, dass ich also 12 mal 2090 und dann 10 mal 2090 mal 8 mal 2090 und so weiter, komme ich also drauf, 87.800 Euro. Kostet das Arbeitslosengeld, 87.800 Euro erspart man sich an Arbeitslosengeld dadurch, dass diese 6 Leute im Jahr vermittelt werden. Und 96.600 Euro kostet allein der Arbeitsplatz des Arbeitsvermittlers.
Das geht nicht auf.
Also 10.000 Euro zahlt man drauf, indem der Arbeitsvermittler Arbeit vermittelt. Und wenn ich jetzt diese 10.000 Euro mal 14.000 Arbeitsvermittler nehme, dann komme ich, wenn ich mich nicht verrechnet habe, auf 140 Millionen Euro, die man sparen würde, wenn der Arbeitsvermittler nicht mehr Arbeit vermitteln würde. Also so irre, so krank ist unser Behördenstaat noch. Und jetzt haben wir wirklich nur diese 14.000 betrachtet.
Ich wollte gerade sagen.
Die 86.000, die haben wir außen vor gelassen.
Puh. Also, ich kann mich daran erinnern, Mario hat vor Monaten schon einmal gesagt, warum schaffen wir das Amt nicht ab? Diese Rechnung, die höre ich zum ersten Mal. Das ist ja verrückt. Jetzt mal, ich habe ein paar Fragen. Du weißt nicht, warum die Anzahl an Arbeitsvermittlern zurückgegangen ist.
Nein.
Das erschließt sich mir auch nicht. Ich meine, man könnte ja sagen, wenn sie immer weniger vermitteln, auch in der Gesamtzahl, die Arbeitslosenquote steigt aber nicht wirklich hoch.
Nö, die Arbeitslosenquote ist jetzt nicht sonderlich angestiegen.
Das heißt, dass schon ein immer größerer Teil der Arbeitslosen sich die Jobs anders besorgt. Das macht ja auch Sinn. Durch Internet, durch sonst was. Aber das kostet uns ja kein Steuergeld.
Nee.
Wenn ich über Indeed oder sonst was mir einen neuen Job hole.
Ja, und es ist ja auch nicht schlimm. Also wenn die moderne Technik inzwischen so weit ist, dass man eigentlich gar kein Arbeitsamt mehr braucht, sondern Bundesagentur für Arbeit, naja gut, dann hat sich das halt in 20 Jahren überholt. Dann sollten die Leute was anderes tun.
Dann sollte man den Mut haben. Ich kann mich daran erinnern, als das bei der Bild-Zeitung rauskam, der Artikel, da wurde auch das Amt, ein Sprecher hat dann was gesagt, ja, die Aufgaben haben sich mit der Zeit verändert.
Aber Bürgergeld.
Ja, aber wie sie sich verändert haben, so ins Detail wollte er dann nicht gehen. Aber du sagst ja selbst, wir sagen jetzt mal ketzerisch, okay, die einzige Aufgabe ist es eigentlich nur noch, das Bürgergeld auszuzahlen. Sagen wir es jetzt einfach mal.
Ja, aber so steht's ja. Deswegen habe ich ja vorher reingeguckt, ob vielleicht irgendwie der Zweck sich geändert hat, ob sie inzwischen, aber nein, der Zweck ist eigentlich immer noch Arbeit zu vermitteln. Das andere wurde quasi nur als Nebenleistung draufgesattelt.
Aber selbst das, ich meine, die Auszahlung von Bürgergeld, wie du ja gesagt hast, dafür brauche ich ja nicht 100.000 Festangestellte. Dafür brauche ich eigentlich niemanden. Dafür gibt es technische Lösungen, dass ich das mit...
Sollte möglich sein, oder?
Also 140 Millionen. Ja. Erschütternd.
Ja, Wahnsinn. Und es ist so, diese Bürokratie, die breitet sich so aus, die zerfrisst irgendwie alles, frisst alles auf, kostet alles. Und so, dass man irgendwie sie gar nicht mehr wahrnimmt. Man regt sich gar nicht mehr richtig drüber auf. Aber hier, das wäre so einfach.
Ich muss aber sagen, ich bin ja der Erste, der irgendwie auf den öffentlichen Dienst und auf Beamte draufhaut. In dem Fall bei den Arbeitsvermittlern, ich würde die, glaube ich, in Schutz nehmen. Ich glaube, es liegt gar nicht an dem einzelnen Arbeitsvermittler. Selbst Precht, der ja jetzt eher links einzuordnen ist, hat mal gesagt, sehr vorsichtig, da ist er sehr, sehr vorsichtig, dass er glaubt, dass viele, viele Arbeitslose in Deutschland gar nicht vermittelbar sind. Die kriegst du gar nicht mehr in den Arbeitsmarkt rein. Da kannst du probieren, was du willst. Die sind nicht zu gebrauchen im arbeitstechnischen Sinne. Und daran krankt das vermutlich extremst. Ich habe jetzt ein Arbeitsamt noch nie von innen gesehen. Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir vorstellen.
Ja gut, man müsste vielleicht nochmal gucken, das habe ich jetzt nicht gemacht. Von 2,8 Millionen Arbeitslosen, wie ist da quasi die Umschlagquote? Also werden da jetzt binnen eines Jahres 1 Million wieder beschäftigt und es kommt 1 Million neue dazu? Also so, dass eine Fluktuation dort ist. Und werden dann sozusagen, wenn das jetzt 1 Million wären, keine Ahnung wie viel es sind, dann sagt man, okay, ja gut, wenn da nur 85.000 oder 10% vom Arbeitsamt kommen, ja vielleicht sind die anderen Möglichkeiten. Ich würde das jetzt auch nicht, ich weiß nicht, wer der Schuldige ist. Also es ist, sagen wir mal, auf jeden Fall die Behördenleitung ist schuld dran.
Ja.
Weil, also wenn sozusagen mein Output dessen, wofür ich eigentlich mal erfunden worden bin, nämlich Arbeit zu vermitteln, wenn der Output an Arbeitsvermittlung runtergeht, dann muss ich entweder die Prozesse verändern oder ich muss mehr Personal dort einsetzen, aber weniger Personal dort einzusetzen, kann ja irgendwie nicht im Sinne des Erfinders sein.
Was fast untergegangen ist, das hast du am Anfang gesagt, dass die Behörde von den Mitarbeitern nur leicht gewachsen ist.
Aber von den Personalkosten
stark. Aber von den Kosten ja. 50-60% ja. hochgegangen ist. Also da würde ich mich mal hinterfragen, wie das irgendwie sein kann.
Ja.
Oh Mann, super spannende Berechnung. Es passt ganz gut zu dem, was ich noch mitgebracht habe, weil ich glaube, über den Herrn, über den ich kurz sprechen möchte, der hätte diese Behörde schon längst eingedampft.
Davon gehe ich aus, ja.
Ich möchte kurz über Javier Milei sprechen, dem argentinischen Präsidenten, der, ich glaube, 10 von 18 Behörden 10 eingedampft hat oder 8 eingedampft hat, irgendwie so in diesem Ausmaß. Und ich kann mich noch daran erinnern, als er Ende 2023 das Amt übernommen hat, wie hier über ihn berichtet wurde und das Ende Argentiniens prophezeit wurde. Heute, einige Zeit später, glaube ich, ist mal Zeit für ein Zwischenfazit, was alles so in Argentinien passiert ist. Und ich habe mal die wichtigsten Zahlen mitgebracht, bevor ich dann auf die Medienrolle eingehen möchte. Wir haben die Monatsinflation in Argentinien, die war katastrophal. Also im Dezember 23 bei seinem Amtsantritt lag die bei 25%, nur im Dezember. Heute, jetzt Stand Mai, Juni 2025, liegt sie noch bei 1,5%. Das ist ein Rückgang über 90% und erstmals seit 20 Jahren haben wir wieder solch niedrigen Werte. Dasselbe Bild ist aber auch auf der Jahresinflation. Er hätte damals 2023 lag die bei 211%. Jetzt liegt sie, also für das laufende Jahr, bei 44%. Ist immer noch hoch, aber wir reden von einer deutlichen Reduktion. Die Armutsquote in Argentinien, auch eine wichtige Kennzahl, lag Ende 2023 bei 41,7%. Die sprang dann kurzfristig hoch auf 52% im ersten Halbjahr 2024 durch die vielen Entlassungen in den Behörden etc., liegt jetzt aber nur noch bei 31-38%. Das ist der stärkste Rückgang der Armut seit den frühen 2000er Jahren in Argentinien. Die extreme Armut, da wird nochmal unterschieden, lag bei 18%, ist jetzt bei 7,8%. Das ist ein historischer Tiefstand in Argentinien. Das Haushaltsdefizit, das war immer bei -4, -5%
vom BIP. Überschuss, glaube ich.
Haben wir jetzt einen Überschuss. Ja. Erstmal seit 2008 hat Argentinien einen Überschuss erzielt und auch das BIP-Wachstum, die waren in der tiefen Rezession, Q1 2024 -5%. Jetzt Q3 2024, da können wir in Deutschland nur von träumen, 3,9% Wachstum. Da kann man wirklich Stand jetzt nur sagen, wow, Hut ab, was dort in so kurzer Zeit passiert ist.
Ja, als ich hierher gefahren bin, habe ich mir überlegt, dass wahrscheinlich sich das mit der Bürokratie in jedem Land erst ändert, wenn du so gegen die Wand gefahren bist wie Argentinien und erst wenn du gar nicht mehr weitermachen kannst, dann ändert sich was.
Ja. Also, ich meine, Dr. Daniel Stelter in seinem Podcast, er sagt es ja auch regelmäßig, dass wir vermutlich diesen Schmerz erst erleben müssen.
Ja.
Das ist ja immer der Punkt. Ich bin jetzt noch deutlich jünger. Ich bin ja in einer Zeit groß geworden, wo es ja nie wirtschaftliche Probleme gab in Deutschland. Ich habe das ja nie erlebt. Ich weiß ja gar nicht, was das ist. Selbst Finanzkrise, und Finanzkrise war ja nur super kurz. Da war ich ja noch viel zu jung, da war ich 12. Da habe ich noch nicht viel von Wirtschaft verstanden. Deshalb kann ich davor auch gar nicht so wirklich Angst haben, weil ich nicht weiß, wie sich das anfühlt. Aber wenn man dann, gut, mein Opa lebt jetzt nicht mehr, aber wenn man mit der älteren Generation spricht, Nachkriegsgeneration, und mit denen redet, wie das war, als es wirklich schlecht lief, da läuft es einem eiskalt den Rücken runter. Und eigentlich sollte man ja meinen, okay, ich will das jetzt nicht vergleichen, dass wir wieder in so eine Ultrakrise reinrutschen, nicht falsch verstehen. Aber dass ich in der aktuellen Politik, wo auch immer und auch in den Leitmedien, null spüre, dass diese Weitsicht da ist oder diese Erkenntnis, dass es sich dahin gerade entwickelt.
Ja, also ich habe mir das auch gedacht. Also das war jetzt auch vor meiner Generation, aber die Generation, die so viel aufgebaut hat, die konnte sich nicht in Bürokratie verstricken. Ja. Die mussten das so machen, wie es am effektivsten geht, wie es am schnellsten geht, wie was funktioniert und nicht erst 1000 Vorschriften erlassen. Aber das ist ja eben dieses Parkinson'sche Gesetz, dass halt die Bürokratie sich selbst verstärkt. Und das ist ja nicht nur bei der öffentlichen Hand so. Also ich habe ja auch in großen Unternehmen gearbeitet und ich wurde immer oder häufig ungehalten und es hat sich in mir innerlich gebrodelt, wenn ich jemanden gegenüber hatte, wo ich den Eindruck hatte, der hat noch nie darüber nachgedacht, ob er eigentlich irgendetwas für das Unternehmen leistet, was sein Gehalt finanziert. Oder ob er eigentlich nur Sachen dem einen verwaltet und der verwaltet wieder zurück. Aber das ist die Regel.
Datenschutzbeauftragter.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du den letzten Talk mit Mario gehört hast. Ich habe den Deutschen ein Syndrom unterstellt. Und ich wiederhole es ganz kurz. Nämlich dem Sekundärproblematik-Syndrom.
Ach, das klingt gut.
So, was heißt das? Ich habe ja damals ein großes Kaufhaus hier in München unterstützt im Bereich Content etc. Und die sind bekannt für eine sehr große Auswahl an Pfannen aus allen Herrenländern. Die französische klassische Pfanne, ja, die löst mein Primärproblem. Sie sorgt für Röstaromen. Gusseiserne Pfanne, schwer, ja, aber Steak top. Die deutsche Pfanne ist erstmal antihaft beschichtet. Das ist das Sekundärproblem. Und sie hat einen abnehmbaren Griff. Das ist das tertiäre Problem. Das löst sie alles. Aber das Problem ist, durch diese Beschichtung löst sie das primäre Problem nicht mehr so gut. Die Röstaromen sind nicht so stark. Und das zieht sich so durch alles in Deutschland. Nicht nur in der öffentlichen Hand. Auch in dem Denken der Menschen in Unternehmen. Weil, weißt du, wir haben ein Primärproblem. Aber wir denken erstmal an das Sekundärproblem. Ah, es muss aber ESG-konform sein. Ja. Ah, es muss datenschutzkonform sein. Und den dürfen wir nicht ausschließen. Weißt du, und erstmal lösen wir alles, was danach kommt und vergessen eigentlich, was war denn eigentlich das primäre Problem. Und deshalb haben wir auch, glaube ich, so ein Riesenproblem mit Javier Milei gehabt oder immer noch. Weil er ist durch die Kettensäge ja schon dieses Bild.
Ja.
Ich löse das Primärproblem.
Ja.
Alles andere wird abgeschnitten.
Ja.
Ich klammer das erstmal aus. Und eigentlich ist es ja schön als Gesellschaft, wenn wir Sekundär- und Tertiärprobleme lösen können, weil es uns so gut geht.
Ja.
Wenn es uns gut geht und das primäre Problem gelöst ist, dann können wir uns ja um alles andere kümmern.
Ja.
Dann können wir es hübsch machen.
Ja.
Aber wir sind halt nicht mehr in der Situation.
Ja.
Und er war definitiv gar nicht in der Situation, Argentinien. Er hat das erkannt, hat sein Hauptaugenmerk auf die Primärprobleme gelöst mit allem, was dazukommt. Aber hat jetzt, vielleicht ist es auch noch zu früh zu urteilen, aber hat in dieser Zeitspanne von Ende 2023 bis Mitte 2025 hervorragende Ergebnisse erzielt. Und ich wünsche mir so, so sehr, dass es nicht Vorbild oder so, aber dass man mal rüberblickt nach Argentinien hier und sieht, okay, vielleicht könnte man sich ein wenig in diese Richtung bewegen. Und die ersten zarten Pflänzchen oder Hoffnungen kommen bei mir auch schon auf. Ich habe mal die Schlagzeilen der führenden Zeitung etc. mitgebracht. Die Zeit hat zu seinem Amtsantritt ein Interview gebracht mit Pablo Stefanoni. Dort heißt es, Milei glaubt nicht an die Demokratie. Er hasst den Staat. Jetzt, diesen Monat, kam raus ein Artikel, der Erfolg der Kettensäge.
In der Zeit?
Ja, in der Zeit. Nach den brachialen Reformen von Argentiniens Präsident Javier Milei wächst die Wirtschaft. Inflation und Armutsrate sinken. Also es wird plötzlich sachlicher.
Mhm.
Der Spiegel zum Amtsantritt. Taugt Milei wirklich als Vorbild für Deutschland? Es ist ein Erfolg auf Pump, stand so drin. Heute, auch eine aktuelle Analyse, Argentinien könnte trotz Stabilisierung zum teuersten Land Südamerikas werden. Sie erkennen ihren Erfolg an, sind immer noch kritisch. Oder auch die FAZ, auch zum Amtsantritt. Milei sei ein radikaler Außenseiter mit unberechenbarem ökonomischen Experiment. Ein unberechenbares ökonomisches Experiment. Und heute schreibt die FAZ die Milei-Überraschung. Ich finde es gar nicht so eine große Überraschung, aber der argentinische Präsident Javier Milei hat sein Land erstaunlich schnell aus der Krise geführt. Die Inflation ist unter Kontrolle und die Wirtschaft wächst weiter. Also wir sind vom radikalen Experiment, vom Scharlatan hin zu einer sachlicheren Berichterstattung gekommen. Und das muss ich jetzt auch mal sagen, das macht mir ein bisschen Mut.
Mir nicht.
Wieso?
Ja, also was die Presse angeht, vielleicht jetzt so ein bisschen. Aber ich glaube, der Unterschied ist halt, wenn du bei uns mit einer Kettensäge rumlaufen würdest, dann würden immer noch zu viele Leute Besitzstand verlieren, die nicht mitziehen würden, weil wir eben diesen ausufernden Sozialstaat haben. Dort vermutlich jetzt mal waren viele Leute so hoffnungslos, dass sie gesagt haben, ist wurscht, wir probieren das jetzt mal einfach. Und ja, insofern bin ich da eher skeptisch.
Also du sagst, dass wir haben zu viele Leute, die ihr Leben dadurch finanzieren, weil sie Sekundär- und Tertiärprobleme lösen oder sie groß machen?
Nee, ich das gar nicht, sondern mal jetzt mal ganz, sehen wir mal unsere beiden Konflikt her, ja?
Ja.
Wenn du jetzt mit der Kettensäge durch das Rentensystem gehst,
ja,
dann finde ich das als Ökonom richtig, aber als wenn ich irgendwann mal in Rente gehen will, dann bin ich hier irgendwie noch fein raus. Das Problem hast ja du. Also wieso sollten die Millionen an Frank Pöpsels, die zu den Geburtenstaaten Jahrgängen zählen, warum sollten die dem zustimmen? Es fehlt ihnen ja dann was. Ja, vielleicht tun sie es ja doch, weil wir vernünftig sind in unserer Generation, aber uns würde halt was weggenommen. Und so kannst du ganz viele Leute finden, denen was weggenommen würde.
Das ist wahr. Das ist wahr. Aber dann würde es ja in letzter Konsequenz bedeuten, dass du auch sagst, ja, dann muss es halt vor die Wand fahren.
Ja, weil so vor die Wand fahren dauert halt oft sehr lange. Also schau dir Japan an. Also die haben alle schon vor 10, 20, 30 Jahren gesagt, dass mit der Staatsverschuldung gegen die Wand fährt, die alternde Bevölkerung und so weiter. Naja gut, natürlich ist es nicht gut, aber bisher ist es noch nicht vor die Wand gefahren und klar, irgendwann geht das nicht mehr, aber das kann sich natürlich 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, keine Ahnung, wie lang sich das streckt. Aber es ist halt, da kommen wir wieder zu Habeck und den Wirtschaftsministern. Du wirst es halt an immer niedrigeren Wachstums, wenn es überhaupt noch Wachstums- oder Schrumpfungsraten wirst du es sehen, ja, das ist schon richtig.
Na gut, was hast du noch mitgebracht?
Ich habe jetzt zwei nicht ganz so wirtschaftliche Themen mitgebracht, nur hast du das vorhin, fand ich irgendwie echt genial mit dem mit der Pfanne und dem Sekundär und dem Primär und was waren es nicht, Tugenden, oder?
Nee.
Nein, Problemen.
Ja,
Problemen, ja, genau. Und dass wir sozusagen vor lauter gucken auf die Sekundär- und Tertiärprobleme das Primärproblem übersehen. So, und ich finde so ein bisschen geht das in die Richtung. Also ich habe das gelesen und dann habe ich es nochmal nachgeguckt und gibt es die Studie überhaupt? Ja, ich werde es jetzt hier zitieren. Aber ich finde es, sozusagen schon krank, dass es die Studie, die ich jetzt zitiere, überhaupt gibt, dass einer sich solche kranken Gedanken gemacht
hat. Okay.
Also, es geht um einen CO2-Wahn, der hier gespielt wird. Über CO2 kann man unterschiedlichster Meinung sein. Das will ich jetzt hier auch gar nicht ausbreiten. Nur, es gibt im European Health Journal im Jahr 2025 gibt es eine Studie. Und jetzt kommt mein schlechtes Englisch. Ich lese es mal vor. Carbon Emission Analysis of Aortic Valve Replacement. Also es geht sozusagen auf Deutsch um Herz-OPs nach Klimagesichtspunkten. Man hat eine Studie gemacht, in der man untersucht hat, wie man bei Herz-OPs am besten CO2 vermeidet. Wie krank ist denn das?
Lecco mio.
Ja? Also es wurde eine Lebenszyklusanalyse durchgeführt, ob bei der offenen chirurgischen Aortenklappersatz, den nennt sich SAVR, oder der transkathetergestützten Aortenklappenersatz oder dem Herzkatheterlabor, wo am meisten oder am wenigsten Kohlenstoff freigesetzt wird.
Also es wurden drei OP-Methoden miteinander verglichen und wo am meisten CO2 freigesetzt wird, hat verloren.
Nee, so weit sind sie nicht gegangen natürlich, aber das Fazit der Studie heißt doch, Diese Ergebnisse sollten künftig bei bevölkerungsbezogenen Entscheidungen und Leitlinien berücksichtigt werden. Sie nennen es dann so, dass sie sagen, ja, wenn zwei OP-Methoden sich gleich gut eignen, dann soll die CO2 geringere angewandt werden. Also erstmal, sage ich jetzt mal, ist es ein Fliegenschiss, wie viel CO2 bei der Herz-OP freigesetzt werden. Zweitens bezweifle ich, ohne Mediziner zu sein, dass es überhaupt jemals zwei Operationsmethoden sind, die gleichwertig für den entsprechenden Menschen sind. Der Arzt sollte für mich bitte nur danach entscheiden, was er glaubt, womit der Mensch die höhere Überlebenswahrscheinlichkeit hat. Also, dass man sich über sowas Gedanken macht, das ist krank.
Wow. Also ich finde, manche Dinge sollte man nicht miteinander verknüpfen. Mhm. Und eine Herz-OP und ESG-Ideen miteinander zu verknüpfen, finde ich auch schlicht krank. Ja. Das muss ich so sagen. Und hier sind wir auch nicht auf der Stufe Sekundärproblem oder Tertiärproblem. Hier sind wir auf der Stufe
Primärproblem.
Also Primärproblem ist, wir wollen einen Menschen am Leben halten.
Genau.
Und XYZ unten, dann kommt ESG und nicht mal da.
Ja, also noch nicht mal da, weil das ist einfach ein Fliegenschiss. Das ist völlig wurscht.
Daran siehst du ja die Ideologie.
Ja.
Selbst wenn ich dann jetzt da CO2 spare, in was für einem Ausmaß, also das ist ja nicht mal zu beziffern.
Das ist nicht zu beziffern, ja.
Und wenn sie es hardcore durchziehen würden, dann würden sie auf die OP verzichten, weil dann wird kein CO2 ausgeschüttet werden. Also das ist ja
der atmet Kranke. Dann auch nicht mehr.
Richtig, das ist das Kranke, was dann am Ende dabei rumkommt. Wow. Und dass das dann sogar noch veröffentlicht wird in einem Journal, finde ich gefährlich. Hätte ich nicht gedacht. Du hast was Wichtiges gesagt. Die sagen ja so, das klingt so ungefährlich. Ja, wenn zwei Methoden gleichermaßen da sind, das klingt ja erstmal logisch. Okay, wenn ich zwei Methoden habe, die sind komplett identisch, kosten dasselbe und dann nehme ich das CO2-neutrale. Da würde selbst ich auch sagen, ja, okay. So. Aber das gibt es ja nicht. Und wenn ich, wenn jetzt meine Frau was hätte und der Arzt wird vor mir stehen und wenn er nur sagen würde, zu 0,01% ist die besser.
Aber die hat weniger CO2. Du würdest ihn erwürgen, wenn der von CO2 sprechen würde in dem Augenblick.
Ich würde verlangen, dass er nicht sagt, oh, wir können jetzt, sag mir, was in diesem Fall auch nur 0,01% eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit hat. Gruselig. Das ist gruselig.
Ja.
Werden wir euch verlinken. Ich muss dran denken, aber nicht, dass ihr denkt, wir haben uns das ausgedacht.
Ja, mach mal.
Die Studie.
Ja. Soll ich noch einen raushauen?
Ja, jetzt bist du gerade schon drin.
Okay, komm, hau ich noch einen raus. Ich mag ja, also ich würde mal so sagen, ich bewege mich gerne intellektuell in der Mitte. Auf der einen Seite sind die sogenannten, ich nenne es jetzt mal Normalos. Das sind die Menschen, die alles glauben, was in der Tagesschau kommt, und nichts hinterfragen. Das ist nicht der Grund, warum ich Journalist geworden bin. Also ich habe bei Helmut Markwald gelernt, Fakten, Fakten, Fakten und immer an die Leser denken. Ja. Die andere Seite, die sind für mich dann sehr stark im Reich der Verschwörung. Und damit meine ich, dass man dort oft interessante Sachen findet, aber dass sie das dann so übersteigern mit Sachen, die sie nicht mehr beweisen können, dass ich sage, Jungs, im Grunde entwertet ja den Rest davon. Also diese ganzen Rothschilds und Gates und sonst was. Keine Ahnung, vielleicht stimmt es auch. Nur ich habe noch nie irgendeinen Beweis davon gesehen. Deswegen von so Sachen, da distanziere ich mich. So, und etwas, was so ein bisschen für mich in diesem, hatte ich jetzt so leichtfertig dahin abgetan, in diesem Verschwörer-Dings war, als ich gesagt habe, die WHO, ein neuer WHO-Vertrag und die Meinungsfreiheit. Also die WHO zerstört jetzt die Meinungsfreiheit.
Und da bist du ganz tief.
Ja, genau, da bin ich eigentlich ganz im Deep Verschwörungsstate drin. Und deswegen habe ich das eigentlich auch erstmal abgetan, bis ich auf folgenden Artikel gestoßen bin, den ich jetzt hier mal in Auszügen wiedergeben will. Also das war ein Artikel, der erschien in Cicero und einer der beiden Autoren, und das macht mich dann eben stutzig, dass da doch mehr dran ist, als man erstmal denken würde, ist ein sogenannter Professor Dr. Matthias Schrape. Jetzt stelle ich den erstmal vor und dann hat man dann so ein bisschen auch einen Einblick, ob das, was der sagt, vielleicht auch Hand und Fuß hat. Also der Professor Schrape war Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen. Er war ärztlicher Direktor in der Uniklinik Marburg. Er war Dekan an der Uni Witten-Herdecke. Er war im Aufsichtsrat der Klinik Frankfurt. Er war lehrte in Köln, Marburg, Graz, Düsseldorf, Luxemburg, Trier, Bonn und weiß der Kuckuck.
Er war also hochdekoriert.
Der Typ scheint doch irgendwie was auf dem Kasten zu haben.
Kein Schwurbler.
Genau, also ist kein Schwurbler. Und er zerlegt jetzt, und ich bringe das dann in Auszügen jetzt hier, er zerlegt diesen neuen WHO-Vertrag. Also es gibt diesen WHO-Pandemie-Vertrag, der wurde am 20. Mai 2025 beschlossen. Da gibt es dann noch so die internationalen Gesundheitsvorschriften, IGV, und das muss jetzt alles von den WHO-Staaten noch ratifiziert und dann umgesetzt werden. Und das ist jetzt gerade im Prozess. Und man liest dann auch, man soll dagegen stimmen und so weiter. Er sagt also, diese IGVs, die sind eng verbunden mit dem WHO-Vertrag, und er sagt, dass dort drin steht, dass die Länder, klingt jetzt irgendwie logisch, die sogenannten Kernkapazitäten, Core Capacities, entwickeln, stärken und aufrechterhalten sollen. Logisch. Aber zu diesen Kernkompetenzen gehört auch die Bekämpfung von Fehlinformation und Desinformation. Heißt hier Risk Communication, including addressing misinformation and disinformation. Mhm. So. Gut, und jetzt kommen wir sozusagen zu dem Kern des Ganzen. Was ist die Wahrheit? Was ist falsch? Was haben wir bei Corona erlebt? Ohne dass wir jetzt in den Bereich der Verschwörungstheorien eintreten. Also, das Robert-Koch-Institut nennt das in einem Artikel Infodemie, also diese Falschinformation. Und in der medizinischen Fachzeitschrift BJM Global Health, zitiert jetzt hier Matthias Schrape, haben drei Wissenschaftler beschrieben, wie das damals zu Corona abgelaufen ist. Und zwei davon sind eben auch Mitarbeiter der WHO. Mhm. Und in dem Artikel wird beschrieben, wie die WHO mit allen großen Online-Unternehmen zusammengearbeitet hat. Google, WhatsApp, YouTube, Facebook und wie es alles heißt. Wenn du also etwas gesagt hast, was im Widerspruch zu den Empfehlungen der WHO stand, dann wurden Videos gelöscht, Konten gesperrt. Ich glaube, überrascht jetzt keinen. Ja? Auch das hat letztendlich auch angesehene Professoren getroffen. Also es wurde unabhängig davon zensiert, ob der Kerl jetzt eigentlich medizinisch was auf dem Kasten hatte oder nicht. Und jetzt kommt er zu dem Punkt, und den finde ich eigentlich schon ganz interessant. Der sagt, die WHO als Wahrheitsinstanz versus das Bundesverfassungsgericht und das Grundgesetz mit den Grundsätzen der Meinungsfreiheit. Mhm. Und hier zitiert er dann eben und sagt, so, was ist eigentlich durch die Meinungsfreiheit gedeckt? Nicht nur Meinungen, also da fragt man sich aber auch, wenn ich jetzt zu dir sagen Schwachkopf, dann würdest du mich vielleicht verklagen. Das wäre jetzt meiner Meinung nach noch eine Meinung. Egal. Aber es sind tatsächlich nicht nur Meinungen, sondern auch Tatsachenbehauptungen. Tatsachenbehauptungen sind nur dann nicht mehr verfassungsrechtlich von der Meinungsfreiheit geschützt, wenn sie nichts zu der verfassungsrechtlich vorausgesetzten Meinungsbildung beitragen. Kurz durchatmen, nachdenken. Dies ist zum einen bei bewusst unwahren Tatsachenbehauptungen der Fall, klar, dann trage ich nichts zur Meinungsbildung bei. Und zum anderen bei Äußerungen, deren Unwahrheit bereits zum Zeitpunkt der Äußerung unzweifelhaft feststeht. Also zum Beispiel, wenn ich sage, nachts scheint die Sonne.
Ja.
Da trage ich nichts zur Meinungsbildung bei, weil das Quatsch ist. So, und das ist jetzt hier dieser Punkt der WHO, dass für die WHO ist alles das wahr oder falsch, was die WHO als wahr oder falsch betitelt. Und wir haben gerade im Zusammenhang mit Corona haben wir da viel erlebt. Wir haben am Anfang schützte die Impfung zu 100%. Sie hatte keine Nebenwirkungen. Die Labortheorie waren Verschwörungen und so weiter und so fort. Da müssen wir gar nicht weiter drauf eingehen. Nur er kommt zu dem Punkt und sagt, er geht nicht nur auf die Demokratie ein, sondern auch auf die Wissenschaft. Er sagt, Wissenschaft ist Wahrheitssuche. Wissenschaft war immer ja. Wahrheitssuche. Wir hätten wahrscheinlich das Penicillin nicht entdeckt, wenn nicht einer gegen die gängige Wissenschaft angegangen wäre. Viele der wissenschaftlichen Entdeckungen waren eben Entdeckungen, die alles, was vorher waren, über den Haufen geworfen haben. Und das wird sozusagen durch die WHO eingeschränkt, indem sie sagt, nee, wir können das, wenn wir wollen, als Desinformation bezeichnen und wir können uns Google, Facebook und Co. Bemächtigen, die das dann löschen. Und ja, nochmal, der Kerl hat an verschiedensten Universitäten gelehrt, war Mitglied im wissenschaftlichen Beirat. Teilweise gehen da Sachen vor, die man ehrlich gesagt gar nicht so mitkriegt und es wird in den Zeitungen irgendwie auch nicht so richtig thematisiert.
Es ist ja so, dass das ja in ein größeres Bild passt. Was die WHO jetzt macht und sich zum Orwellschen Wahrheitsministerium aufbrüsten will, das haben wir auch mit der EU, mit dem Digital Service Act. Es geht in dieselbe Richtung. Also alles, was du gerade gesagt hast, das könnte 1:1 auch im Digital Services Act sein. Mark Zuckerberg hat im letzten Wahlkampf, während des Wahlkampfs, deshalb war es so pikant, einen öffentlichen Brief verfasst. Den kann jeder sehen, das war auch riesengroß in den Medien, wo er gesagt hat, dass die beiden Regierungen, ihn und Facebook natürlich, massivst unter Druck gesetzt hat während Corona. So, er hat es öffentlich gemacht und er hat davon nichts.
Nee.
Dass von Seiten der Regierung massiv Druck aufgebaut wurde, Beiträge zu löschen. Und er sagt, heute würde er das nicht mehr machen. Und die haben Dinge gelöscht und sich dem Druck gebeugt. Und heute weiß er, dass es falsch ist. Und das widerstrebt so allem dem, was eigentlich westlichen Werte ausmacht
ja.
Und wie wir auch Wissenschaft und Fortschritt verstehen sollten. Das ist ein alter Hut, aber ich finde immer noch die Wissenschaftstheorie von Sir Karl Popper wahnsinnig gut. Im Grunde sagt er einfach, nur dann ist eine Theorie wirklich wissenschaftlich, wenn sie falsch sein könnte. Man nennt es die Falsifizierungstheorie. Wenn dir einer sagt, nein, das ist wirklich richtig und das ist falsch, dann ist es Esoterik.
Das ist ein Glaube.
Richtig.
Ja.
Das ist der große, große Unterschied. Und was diese Organisationen dann machen, hier dann die WHO durch diesen Vertrag oder auch durch den Digital Service Act, die EU, ist ja genau das.
Und ich muss da immer, vielleicht ist das so ein Abschluss eines alten Mannes, die Generation meiner Eltern, die haben da noch ein feines Gespür dafür gehabt, für Überwachung und ich weiß, das war damals ein Riesen, ich habe das als Kind nicht verstanden, da gab es irgendwann, ich glaube in den 80ern oder sowas, gab es die erste Volkszählung in Deutschland, ja gut, jetzt nicht so schräg, aber da musste man halt so ein bisschen was angeben, das weit von dem entfernt ist, was wir heute alles angeben müssen und das war eine Riesendiskussion damals mein Vater, der hat auch irgendwie nur das Mindeste oder wahrscheinlich weniger als das Mindeste angegeben, der wusste, was es heißt, wenn man mal erfasst worden ist. Also der hat dann immer die schöne Geschichte erzählt, er sollte zur Hitlerjugend Und dann kamen die dann und hat er gesagt, ja nee, ich werde, ich weiß nicht, was da die Grenze war, 16 oder ich werde 18. Sag mal, ich werde 16, hat er gesagt. Und dann gingen die wieder weg und dann fragte ihn seine Mutter, aber du wirst doch erst 15. Ja, aber irgendwann wäre ich 16. Ja. Also die haben sich dem halt entzogen, ja, fand ich eigentlich ganz schön.
Ja, das ist, weißt, diese ganz, das Thema... Ab und zu kommen mal Kommentare, die mir dann sagen, Sinan, man merkt, dass du dich immer weiter radikalisierst und immer weiter abrutscht. Du hast es gerade gesagt, nicht vom Normalo immerhin weiter, und die machen sich Sorgen um mich. Leute, ihr müsst euch keine Sorgen machen, auch wenn wir solche Themen besprechen. Ich habe jetzt auch keine großartige Angst jetzt davor, weil sowas braucht Zeit etc. Wir können noch unsere Videos hier machen. Aber schaut mal, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass unter diesem Video YouTube einen Banner einblenden wird. Das ist eigentlich immer, wenn man über Covid spricht.
Also?
Mit dann Informationen, von den offiziellen Informationen vom WHO oder sonst also. Was. So, also wir leben ja schon in so einer Zeit. Es ist alles in Ordnung. Auch zum Thema Überwachung möchte ich eine Sache sagen. Wir, gerade meine Generation, überwacht sich ja, lässt sich ja auch gerne überwachen. Wir tragen alle eine Smartwatch etc. Und ich sehe da auch einen Reiz dran. Wenn ich individuelle Werbung bekomme auf Social Media, freue ich mich, weil ich keine Mistwerbung bekomme, die mich nicht interessiert. Mhm. So, vielleicht sehe ich ja Dinge, die mir gefallen. Mhm. Wenn meine Smartwatch, und ich kenne Geschichten von Verwandten, wo die Smartwatch Dinge erkannt hat, was nicht stimmt, die sind zum Arzt gegangen und es war gut, dass sie zum Arzt gehen.
Also?
Ich finde das gut. Mhm. Aber es gibt Grenzen. Mhm. Und alles, was die Gedanken sind, frei. Mhm. Und die Gedanken sollten immer frei sein. Mhm. Und das ist das Einzige, was mir bei diesen Geschichten Angst macht.
Habe ich nichts mehr zu sagen. Und nochmal, wenn wir hier sowas machen, dann wir gehen immer auf Fakten ein. Also alles, was wir haben Zahlen, die sind belegt. Und wenn wir keine Zahlen haben, dann haben wir einen wissenschaftlichen Beitrag, den kannst du nachlesen. Oder wir haben halt jemanden, von dem wir glauben, dass er sich halbwegs auskennen müsste, der aufgrund seiner großartigen Vita, und zitieren den und sagen, komm, lass uns da mal drüber nachdenken, ob der nicht vielleicht recht hat.
Und wenn ihr die Zahlen hinterfragt und anderer Meinung seid, schreibt es bitte in die Kommentare. Das macht uns große, große Freude. Du liest die Kommentare auch immer, fleißig. Ja. In diesem Sinne kann ich nur sagen, Frank, vielen, vielen Dank für die Themen. War immer mal wieder sehr spannend. Danke euch fürs Zuhören. Gebt dem Ganzen ein Like, abonniert uns. Das kostet euch nichts, hilft uns sehr. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke dir, Frank. Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.